Schließt einfach mal die Augen und hört mal zu. Ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung. Erster Abschnitt, Galater 2,15. Glaube an Jesus Christus ist das überschrieben. Doppelpunkt, für Juden wie Nichtjuden der einzige Weg zur Rettung. Da war ein Disput, ein Streit vorangegangen. Paulus hatte Petrus ertappt, wie er nach anfänglichen Gemeinschaftserlebnissen mit Christen aus den Nationen, mit Nichtjuden am Tisch saß. Und dann kam Petrus, dann kam Jakobus aus Jerusalem und andere Juden, Christen dazu. Und da hat der Petrus kalte Füße gekriegt, wenn die da schlimme Dinge über mich sagen. Er hat sich dann zurückgezogen aus dieser Gemeinschaft und dann wieder separat gegessen. Und das hat Paulus auf den in Harnisch gebracht und hat gesagt, ey, das kannst du nicht machen. So, das Gespräch war schon zu Ende oder noch nicht. Oder das ist der Abschluss des Gesprächs, Galater 2, Vers 15. Es stimmt, schreibt Paulus, unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder, interessante Aussage, wie die Menschen heidnischer Abstammung. Vers 16, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Vers 17. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vers 18. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. Vers 19. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Vers 20. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Vers 21. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Wir sind bei Kapitel 3, Vertrauen auf Christus oder Vertrauen auf das Gesetz, Fragezeichen, so ist das bei mir überschrieben. Kapitel 3, Vers 1. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur dieses eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die ich euch verkündet hatte, im Glauben angenommen habt. Vers 3. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Vers 4. Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil er die Vorschriften des Gesetzes befolgt, oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die ich euch verkündet habe? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Doppelpunkt, es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Vers 10. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Vers 11. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube, hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Vers 14. Durch Jesus Christus bekommen wir jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat.
Der Reformation gewesen, dieses Sola Fide, nämlich allein durch Glauben. Das kommt daher. Also der Galaterbrief hat einen ganz starken Bezug zur Reformation, wie auch der Römerbrief. Wie passend, dass wir letzten Freitag Reformationstag hatten, der uns auch an diese wichtige Wahrheit erinnert hat. Der Mensch kann sich seine Rechtfertigung, seine Stellung vor Gott, vor einem heiligen Gott, ja, nicht durch eigene gute Werke, Anstrengungen oder Leistung verdienen. Das ist ja eigentlich der Hauptpunkt. Es ist ein reines Gnadengeschenk. Auch der Glaube ist ein Geschenk. Es ist hier immer ein Wunder, wenn ein Mensch eine Beziehung zu Gott hat. Es ist ein Wunder. Ein Geschenk, das nur im Glauben, das heißt im Vertrauen auf Jesus Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz annehmen kann. Dennoch braucht diese Lehre, ja, der Reformation auch eine Einordnung. Nämlich allein durch Glauben ist keine Hängematte. Das wurde auch Luther teilweise von der katholischen Kirche vorgeworfen, dass wir jetzt in der lutherischen Hängematte hin und her uns bewegen. Das heißt also nichts mehr tun. Ist alles gut, wir sind errettet, indem ich glaube. Und jetzt braucht man nichts mehr tun. Keine Frucht, keine Werke, nichts. Das ist übrigens ein Irrglaube. In Kapitel 5 des Galaterbriefes lesen wir, auch im Galaterbrief, dass dieser Glaube Frucht hervorbringt. Da kommen wir noch zu. Also man kann eigentlich, ja, diese ganze Predigtreihe nur dann verstehen, wenn man von Anfang bis Ende sich das anhört. Entweder am Sonntag hier ist oder auch das nochmal nachhört. Denn wir haben bisher einen starken Grundsatz auf dieses Sola Fide allein durch Glauben gehabt. Aber das wird dann im Galaterbrief noch weiter erklärt, was es eigentlich bedeutet. Zum Beispiel, dass Frucht dabei rauskommt, wenn ich glaube. Eine Frucht ist Liebe, und zwar eine bedingungslose Liebe. Eine andere Frucht ist Frieden. Nun, eigentlich sagt der Galaterbrief, es ist eine Frucht, die da ist. Ja, und das entfaltet sich dann im Laufe eines Christenlebens. Nun, das setzt Menschen wieder unter Druck, aber ich finde das wichtig, dass wir nicht in einer Selbsttäuschung leben, sondern dass ich mir angucke, ja, wenn ich Christ bin, merke ich das, dass da sich was verändert hat oder nicht. Allein durch Glauben ist auch kein Freifahrtschein für sündiges Verhalten. Auch das werden wir noch hören in dieser Predigtreihe vom Galaterbrief. So nach dem Motto, ich bin frei, also machen wir, was wir wollen. Gott vergibt sowieso, ja, habe ich jetzt das 100. Mal schon gemacht, tatsächlich vergibt Gott immer wieder, aber das ist nicht das Ziel. Gott möchte einen Weg der Heiligung, ja, dass wir gesund werden, dass wir das vielleicht irgendwann nicht mehr machen, weniger machen, was auch immer. Also kein Freifahrtschein für sündiges Verhalten. Und allein durch Glauben annulliert auch nicht die Wichtigkeit der Buße, der Umkehr. Das lesen wir im 1. Johannesbrief, wo es dann heißt, wer sagt, er ist kein Sünder, ist ein Lügner. Das ist eine Lüge, wer das sagt. Und deshalb brauchen wir immer wieder auch diesen Weg zu Gott, ja, dass wir Sachen ans Licht bringen und dass Gott das auch behandeln kann. Also dieses allein durch Glauben kann und ist übrigens falsch verstanden worden in der Kirchengeschichte. Das will ich damit sagen. Paulus wird die ein oder andere Thematik in seinem Brief noch ausführen. Wir haben noch 4 Predigten zu diesem Thema. Ja, aber dann zu unterschiedlichen Themen. Nächsten Sonntag geht es um das Gesetz. Ja, jetzt haben wir eigentlich 3 Predigten und heute geht es auch noch mal ein bisschen in diese Richtung darüber gehört, dass wir nicht durch Gesetz gerechtfertigt werden. Aber jetzt könnte man ja fragen, ja, warum hat Gott denn überhaupt das mosaische Gesetz gegeben? Es muss ja einen Grund gehabt haben. Ne? Also, das kommt dann auch noch mal, dass man das so ein bisschen alles so einordnen kann, dass man da so einen Rahmen hat. In der heutigen Lesung aus dem Galaterbrief 2,15 bis 3,14 hat Paulus das nochmal unterstrichen, dieses allein durch Glauben. Das hat natürlich einen Hintergrund gehabt, weil damals waren es doch sehr stark die Werke, aber nicht nur die Werke, das Gesetz, sondern wir werden gleich noch sehen, es gab noch so ein zentrales Thema und das beleuchtet er dann auch nochmal. So, die damaligen Judenchristen, die haben sich hier heftigen Widerstand gegenüber dieser Lehre auch geleistet und teilweise vielleicht auch ein bisschen aus ihrer Situation nachvollziehbar, nämlich diese Frage, ob das Gesetz nicht doch heilsnotwendig ist. Ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel Gnade, zu viel Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen, was der Paulus hier so verkündigt? Hat denn Gott selbst nicht die Beschneidung eines Mannes als Zeichen des Bundes mit Gott angeordnet? Und wenn das von Gott kommt, wieso sagst du jetzt, wir brauchen das nicht mehr? Wieso reicht das eigentlich, dass wenn Leute an Jesus Christus glauben, dass sie das nicht mehr machen? Steht da nicht, das ist ein ewiger Bund? Kommen die Speisegebote denn auch nicht von ihm, von Gott? Und jetzt kommt da einer daher und sagt, brauchen wir nicht mehr. Und was eigentlich mit dem Sabbatgebot? Paulus, ja, die ganzen Christen treffen sich ja am Sonntag. Bist nicht du und ihr Lehrer hier? Das kann doch nicht alles wegfallen, oder? Und wie gesagt, dieses Thema wird nächsten Sonntag etwas thematisiert. Diese Hauptfrage, ist nicht die Einhaltung des mosaischen Gesetzes heilsnotwendig? Und Paulus, wie wir gehört haben, argumentiert in Galater 3, Vers 5 folgendermaßen, überlegt doch einmal, so fängt er da an, nach der neuen Genfer Übersetzung, wieso gibt Gott euch seinen Geist, seinen Heiligen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Also mehrere rhetorische Fragen und worauf es hinzielt, ist klar. Nein, der Glaube kommt aus der Verkündigung, das heißt das. Und über den Weg wird der Heilige Geist vermittelt. Das ist auch sehr interessant. Wir haben ja interessante auch Tendenzen in der Kirche, dass man Predigt nicht mehr braucht. Ein kleiner Impuls, 2-3 Minuten. Ja, hier heißt es nochmal ganz klar in diesem Text, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde. Also, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, macht das was mit Menschen. Das macht was. Teilweise macht es auch das, dass ich sage, nein, das will ich nicht. Widerstand ist auch gut, dann macht es auch was. So, das Ziel war, dass die Galater sagen, wir haben den Heiligen Geist empfangen, weil wir glauben. Und dennoch, wenn man das so diesen Galaterbrief liest, liest man da so Sachen raus. Uns ist ja nicht alles vermittelt, aber man liest zum Beispiel daraus zwischen den Zeilen, dass diese Judenchristen eventuell argumentiert haben könnten, lieber Paulus, du vertrittst eine Erfahrungstheologie, das gibt es ja auch heute, ne? Erfahrungstheologen, da geht es dann viel um den Heiligen Geist. Tja, was ist eigentlich der Heilige Geist? Da geht es um Wunderwerke. Sind das nicht alle schwer beweisbare, subjektive Erfahrungen, Paulus? Auch mit dem, wo du gerade gekommen bist, ja. Wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch das Hören des Wortes? Wir verlassen uns übrigens lieber auf das, was geschrieben steht. Könnten Sie formuliert haben. Auch das gibt es heute. Es hat auch was. Wo ist eigentlich der Schriftbeweis für deine Lehren allein durch Glauben? Denn nochmal, das Neue Testament gab es da noch nicht. Es gab das Alte Testament, den Tanach, schwerpunktmäßig die Tora. Es steht geschrieben. Wo steht in der Tora etwas davon, dass der Mensch allein aus Glauben gerechtfertigt wird, Paulus? Wo? Du hast uns schön alles erklärt, nicht aus Gesetzeswegen, nicht aus dies und das und überhaupt. Aber jetzt sag doch nochmal, wo steht's? Das ist eigentlich das Argument hier. Das ist ein gutes Argument. Ich mag das. Man hört viel. Wo steht's geschrieben? Tatsächlich. Schön, dass du das erfahren hast, aber der eine erfährt dies, der andere erfährt das. Der andere hört hier, der andere hört da. Wo steht's? Wo ist der Schriftbeweis? Also das waren die Judenchristen, ich mag das. Wir haben das zum Beispiel jetzt vor kurzem auch mal so ein bisschen praktiziert bei Bibel aktuell. Dann habe ich immer mal wieder so Fragen reingeschmissen, auch teilweise provokante. Und das war herrlich. Das ging hin und her. Es war so ein richtiger, so ein jüdischer Debatte und Diskurs, den wir da hatten bei Bibel aktuell. Hat mir Spaß gemacht. So, und Paulus begegnet diesen Widerständen jetzt mit der Person des Abraham. Das ist eigentlich der Hauptkern von diesem Abschnitt. Abraham gilt als der erste der Erzväter Israels neben seinem Sohn Isaak und seinem Enkel Jakob. Abraham ist für das Volk Israel von zentraler und fundamentaler Bedeutung. Also wenn du mit Abraham anfängst, dann hören sie zu. Abraham war Stammvater. Und war derjenige, mit dem Gott einen Bund geschlossen hatte, der die Existenz und die Identität Israels bildet. Also Abraham ist wirklich wichtig. Und deshalb argumentiert Paulus jetzt mit der Person, ohne die es kein Israel geben würde. Also der trifft jetzt mit seinen Argumenten diesen Judenchristen, wenn man so will, mitten ins Herz, aber in einer guten Art und Weise. Ich lese Galater 3, die Verse 6 bis 9, auch aus der neuen Genfer Übersetzung. Hier schreibt Paulus Folgendes. Wie war es denn bei Abraham? Überleg doch mal. Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange, und wenn es hier um Schrift geht, ist es das Alte Testament. Nichts Neues. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Alle. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Also das ist eine ganz tolle und wichtige Wahrheit, nämlich der Weg Gottes mit seinen Menschen ist schon immer der Glaube gewesen, das Vertrauen. Selbst im Alten Testament. Selbst vor Mose, wo es das Gesetz noch gar nicht gab, gab es schon allein durch Glaube. Nun, nächsten Sonntag werden wir dann noch hören, warum kam das Gesetz dazu. Das Gesetz hat eine Aufgabe. Aber der Weg zum Heil, zur Rechtfertigung, das ist der Weg durch Glauben, auch damals schon. Und jetzt schauen wir uns nochmal diesen alttestamentlichen Schriftbeweis an. Der steht in 1. Mose 15, 1 bis 6. Da heißt es, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram. Da hieß er noch Abram. In einem Gesicht so, fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dir ein Schild, dein Lohn ist sehr groß. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Elisa von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also der kriegst du eine Verheißung im hohen Alter, dass du noch einen Sohn bekommen wirst. Und dann guckst du in den Himmel und dann sagt Gott dir, guck mal, so viele Nachkommen werden es sein. Du wirst sie nicht zählen können. Das ist eigentlich unmöglich. Wie soll man sowas glauben? Und Abraham glaubte, heißt zu Deutsch, vertraute Gott. Ich vertraue dir. Obwohl im Moment nichts ist, ich nicht sehe. Das ist keine Schwärmerei, wenn Gott spricht. Kein Schwarmgeist. Sondern wenn Gott spricht, dann darf ich glauben. Dann darf ich vertrauen. Natürlich darf man nochmal nachfragen. Herr, bist du es wirklich? Dem Herrn zu glauben heißt hier konkret, Gott für das zu vertrauen, was er sagt, auch wenn es unwahrscheinlich oder unmöglich klingt. Und es heißt dann in diesem Text, Abraham glaubte dem Herrn. Er vertraute darauf, dass was Gott sagt, auch geschehen wird. Und das allein hat ihn vor Gott gerecht gemacht. Ist das nicht interessant? Gott hat dann gesagt, wow, da ist einer, der glaubt mir. Hammer. Da sage ich was, vielleicht sogar in der Bibel, und der glaubt das. Und der Glaube ist übrigens nicht nur ein für Wahrhalten, ja, stimmt schon, hört sich gut an, sondern Glaube ist immer noch was Lebendiges, das macht was mit mir. Ja, das ist nicht nur ein für Wahrhalten, das führt jetzt auch in die Tat, vielleicht später, aber das bewegt mich. Gottes Plan mit seinen Menschen war also immer schon derselbe, im Alten wie im Neuen Testament, dass eben der Glaube allein den Menschen gerecht macht und nicht die Erfüllung von Gesetzen, obwohl die auch ihre Berechtigung übrigens haben. Und diese wichtige Wahrheit, die wird nochmal im Alten Testament bestätigt, nämlich in Habakkuk 2, Vers 4, da heißt es, der Gerechte wird durch seinen Glauben, nämlich durch seinen Glauben, durch sein Vertrauen an Gott leben. Da haben wir es nochmal. Der alttestamentliche Schriftbeweis für sola fide. Wir sind wieder im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 7. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, ihr Judenchristen, erkennt daraus, die glauben, die Gott vertrauen, das sind die Söhne Abrahams. Oder hier heißt es, die sind Abrahams Söhne. Heute kann man damit nichts mehr anfangen so richtig, wir auf jeden Fall nicht. Damals konnte man da sehr viel mit anfangen. Denn Paulus verwendet hier einen gängigen Begriff der damaligen Juden, nämlich wir sind Abrahams Söhne. Paulus. Wir sind seine Nachfahren und deshalb auch sicher vor Gottes Gericht. Für uns gibt es kein Gericht, weil wir Abrahams Nachfahren sind. So einfach ist das. Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Auch das haben wir gerade gehört. In der Lesung. Natürlich sind wir errettet, was für eine Frage. Ey, Paulus, wie bist du denn drauf? Also, jetzt geht es ein bisschen zu weit hier. Wir sind Abrahams Söhne. Heute würde man vielleicht sagen, ich bin schon immer in die Kirche gegangen, natürlich bin ich errettet. Oder natürlich, wenn ich zu Gott komme, das wird schon passen. Oder letztens sagte einer zu mir, ja, was weiß ich, was da oben ist. ja, das wird schon in Ordnung sein, wenn ich mir so mein Leben angucke. Passt schon. Habe ich gefragt, ob er Christ ist? Ja, natürlich. Passt schon. Meine Eltern waren Christen, ich bin christlich erzogen worden. Natürlich bin ich ein Christ, eine Christin. Das geht so in eine ähnliche Richtung. Ja, wie bei diesem Thema, wir sind Abrahams Söhne. Mein Vater war Pastor, ist auch nicht schlecht, ne? Selbstverständlich bin ich auf der sicheren Seite. Matthäus 3, Vers 9, da wird dann nochmal drauf eingegangen, auf diesen Hochmut, wir sind Abrahams Söhne. Matthäus 3, Vers 9 heißt es, und meint nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Ah, auf sowas stützt euch nicht. Das wird euch eben nicht erretten. Ihr wägt euch in einer trügerischen und falschen Sicherheit. Eure Sorglosigkeit ist eine Fehleinschätzung. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit jemandem gehabt, ich sage nicht wer, ich muss das ein bisschen locker halten, sonst ist es immer schwierig. Ne? Der sagte zu mir, Herr Mollerwehr, wissen Sie eigentlich, das ging es um das Thema, was denn hier auch so Ziel dieser Gemeinde ist. Was machen wir denn hier so? Und da habe ich diesem Mann erzählt, einem Theologen, dass eines unserer Ziele ist, dass Menschen tatsächlich zum lebendigen Glauben an Gott kommen. Dass sie eine Beziehung zu Gott bekommen. Da guckt er mich an und sagt, Herr Timoller, wer sagt Ihnen denn nicht, dass die alle glauben? So nach dem Motto, wie sind Sie denn drauf? Sie rennen doch wohl da draußen nicht mit Traktaten rum, oder? Sind Sie so einer, der da in der Stadt steht und denn da von Jesus Christus erzählt, wa? Am besten nur mit so einem Schild oder sowas, ne? Du brauchst Jesus. Ist interessant, ne? Was alles so gibt. Also, man kann sich, wenn man die Schrift als Grundlage nimmt, dann denke ich mal, muss man aufpassen, dass man sich hier nicht selbst betrügt. Die hier angesprochenen, die Juden, maßen sich eine besondere Stellung vor Gott an. Vielleicht kann man sich auch mal angucken im Spiegel. Weil sie Nachkommen des Abrahams waren. Sie dachten, ihre leibliche Abstammung schütze sie automatisch vor dem Gericht Gottes. Die tatsächliche Zugehörigkeit zu Gott hängt aber vom Glauben ab und nicht von der Herkunft. Deine Herkunft rettet dich nicht. Deine abrahamitische Sozialisation hilft dir nicht im letzten Gericht. Genauso wenig wie deine christliche Herkunft und Sozialisation dich gerecht macht vor Gott. Das ist knallhart, denn Leute, die zum Beispiel auch meine Kinder, die christlich erzogen worden sind und wo wir überall waren, ne, hier und da und auf Freizeiten, das ist gut, aber es heißt nichts, wenn sie nicht selber den Weg zu Gott finden, wenn sie nicht selber Ja sagen, wenn sie nicht selber das Glauben anfangen, dann laufen sie teilweise mit und mit und mit und mit. Aber die Hoffnung ist ja immer, dass dann irgendwann, vielleicht in einem Gottesdienst oder vielleicht auch ganz woanders, auf einmal jemand sagt, Herr, ich glaube. Ich habe so viel gehört. Ich fange an, dir zu vertrauen. Also die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne und übrigens auch Abrahams Töchter. Sola fide. Ich komme zum Schluss. Allein durch Glauben. Meine Frage an dich und auch an mich heute Morgen lautet, wie sieht's aus mit dieser persönlichen Beziehung zu Gott? Wo stehe ich da gerade? Glaubst du Gott auch in dem, was uns die Bibel, die Schrift offenbart in seinem Wort? Ist da Vertrauen da, eher Misstrauen, Zweifel? Wo auch immer du heute Morgen stehst, vielleicht am Anfang deines Glaubensweges, wo man es noch gar nicht so richtig weiß, ja, wo noch im Überlegen ist, wo es ja so viele Wege anscheinend gibt. wäre meine Bitte vielleicht auch mal einen mutigen und konkreten Schritt zu gehen. Die Predigt ist ja nicht nur Predigt, ist ja nicht nur dafür da, dass man danach sagt, war gut, war schlecht, das passt nicht oder dies, sondern es ist auch dafür da, dass man ja in Bewegung kommt, dass man sagt, ich gehe jetzt mal einen Schritt. Zum Beispiel wäre ein Schritt, Glaubenszweifel im Gebet vor Gott zu bringen. Hier und da habe ich meine Mühen mit, zum Beispiel, dass man Gott das mal sagt, mit ihm spricht. Entscheide dich, das ist meine Bitte, für diesen Weg des Vertrauens. Ein weiterer Glaubensschritt könnte auch sein, dass man jemanden von Herzen vergibt. Und jetzt ist interessant, einfach nur deshalb, das ist der einzige Grund, weil Gott es sagt. Kein anderer Grund mehr. Nur weil Gott es sagt. Nur deshalb. Oder vielleicht ganz anfänglich, Herr, hier bin ich. Schenke mir Glauben, komm du in mein Leben. Amen.